Ja,
hallo, herzlich willkommen beim Buchplausch. Ja, wir sind heute zu dritt. Mein
genau,
Name ist Lydia, die Steffi ist dabei und wen haben wir noch?
die Joan Weng. Genau, wir haben heute eine Autorin eingeladen, die Joan Weng, wie gesagt, kommt aus Ludwigsburg bei Stuttgart. Hallo Joan.
Hallo.
Hallo, wir machen das heute auch wieder über Skype, auch wie immer noch der Situation geschuldet. Gern hätten wir uns alle privat getroffen, aber es geht leider noch nicht.
Das holen wir nach.
Genau, das holen
Das holen wir nach, sehr
wir
gerne.
nach.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.
Warum ist die Joan heute bei uns? Bei uns geht es heute um die 20er Jahre.
Wie die
Wir
ganze
haben
Woche schon. Genau, wir
die
haben eine
ganze Woche,
Themenwoche.
stimmt, genau.
Genau.
Wir haben eine Themenwoche beim DP Verlag und dazu gibt es natürlich auch den passenden Podcast. Und die Joan Weng, die Expertin für die 20er Jahre. Die erzählt uns gleich, warum. Und sie erzählt uns auch was über ihre Bücher, die allesamt in den 20er Jahren spielen in Deutschland. Da kann ich zum Beispiel euch schon mal ein paar Titel sagen, wie die heißen. Zum Beispiel Das feine Fräulein, ein Kurzroman, der bei uns erschienen ist. Oder Die Frauen vom Sauvigny-Platz, Das Café unter den Linden. Die drei, die ich jetzt aufgezählt habe, Bücher über starke Frauen. Und auch noch zwei Krimis, nämlich Die noble Gesellschaft und Feine Leute.
Und nicht zu vergessen, die Kurzgeschichte,
Die
die
Kurzgeschichte,
Klavierstunde,
ja.
genau, seit dieser
Aber die
Woche
ist nicht in
dann.
den 20er Jahren.
Nee, stimmt, stimmt.
Aber trotzdem erwähnenswert.
Ja, genau.
Ja, wir sind deshalb schon mal ganz gespannt. Es ist tatsächlich so, dass eben, also die meisten Bücher, glaube ich, die du geschrieben hast, spielen in den 20er Jahren. Warum ist denn das eigentlich dein Steckenpferd?
Also es fing eigentlich damit an, dass ich einen Deutschlehrer hatte, der die Expressionisten gehasst hat. Und der hat die immer ganz, ganz toll verkauft und hat es so toll über die mal gesprochen. Und dann kam das Examen. Also ich habe Germanistik studiert und dann war ich ein bisschen faul und ich hatte diesen ganz tollen Aufschriebe von dem noch vom Expressionismus. Und von denen ausgehend habe ich gedacht, da sparst du dir ein Thema und geht auf die 20er Jahre, da hast du ja die tollen Aufschriebe schon. Und so habe ich das dann auch gemacht und meine Dozentin fand das auch so toll. Und ja, ich fand auch die Lyrik inzwischen total gut und dann bin ich von da auf die Promotion, also ich habe über die 20er Jahre promoviert, weibliche Schönheit in Literatur der 20er Jahre.
Total interessant, ja.
Ja, aber ich muss gestehen, nachdem ich das mal so 2 Jahre hatte, war das so langweilig. Da saß ich dann mal in der Bücherei und habe wieder irgendwas, wie das halt so ist. Und da kam ich dann langsam so auf diese Bücher. Dann habe ich gedacht, das schreibt doch mal was über die 20er Jahre und so. Ja, dann habe ich den Karl von Bäumer erfunden, der bei Feine Leute der Ermittler ist.
Das ist der erste Teil des Krimis, ne? Also
Das ist
der
der erste Teil der
Teil des zweiten,
Krimiserie.
ja, okay.
Und dann bin ich da so eben auf die 20er Jahre gekommen, weil ich wusste über die schon sehr, sehr viel. Ich hatte sehr viel Hintergrundwissen, halt einfach durch das Promovieren. Und so bin ich dann in den 20ern hängen geblieben. Aber ich muss sagen, also ich liebe ja die 20er total auch einfach, weil ich die Mode so mag und so.
Ja,
Ich
total. Das ist echt besonders, ja.
schreibe eigentlich auch sehr gern grundsätzlich historisch. Also jetzt gerade die Klavierstunde ist ja in den 50er Jahren.
Ja,
Ich
genau.
habe Und ich, ein weiteres Steckenpferd von mir ist, aber da habe ich jetzt noch bisher niemanden von überzeugen können, ist die Antike. Also ich finde das auch,
Oh,
finde ich auch mal total
okay.
spannend, mal was in der Richtung zu machen. Was mir so Spaß macht auch, ist eben, mich da so sprachlich einzufühlen. Die Geschichten sind ja immer so ein bisschen so sprachlich in der Zeit drin. Also wenn man es liest, hat man so das Gefühl, also sollte man zumindest haben, dass es aus der Zeit ist und auch die Figuren recht zeitgenössisch sich unterhalten. Und das ist eigentlich was mir sehr viel Spaß macht. Deshalb schreibe ich gern historisch.
Also sich da das einfach aber, so rein zu versetzen in diese Welt, ne?
Ja. Gerade diese Sprache zu finden, ist ja besonders schwierig. Also dieses, also das eine ist ja so ein Szenario aufzubauen, so eine Welt, in der sich die Leute bewegen. Aber das eigentlich wirkliche Schwierige, glaube ich, ist tatsächlich das, was du gerade eben beschrieben hast, das so nachzuempfinden, dass man in diese Zeit eintaucht, weil die Leute sich auch so unterhalten, wie man sich damals unterhalten
hat. Weil es ja niemand mehr gibt, ne? Den sich so unterhalten kann.
Also wenige, die da vielleicht noch so erzählen könnten. Ja, die sind alle schon wirklich sehr, sehr alt. Also da kann ja kaum jemand was drüber erzählen. Also das finde ich extrem spannend. Hast du dafür extra nochmal recherchiert?
Jein. Also mir geht es jetzt so, dass wenn ich jetzt gerade an so einem Buch sitze, ich lese davor ganz, ganz viel zeitgenössische Titel, also die in der Zeit geschrieben worden sind. Nicht mal unbedingt Hochliteratur, sondern einfach Bücher, Zeitschriftenartikel und sowas, damit ich in diesen Ton reinkomme. Und wenn ich dann tatsächlich am Schreiben bin, passiert es mir auch, dass ich das im Alltag habe. Irgendwann ich war bei meinen Eltern und habe da geschrieben und das Telefon klingelte und da war jemand dran, wollte meine Mutter und meine Mutter war nicht da und ich sagte, es tut mir wirklich leid, ich kann Ihnen meine Frau Mutter jetzt nicht geben. Was hat denn die hier drum?
Aber geht es denn dann so weit, also wenn du sagst, du liest da auch ganz viel, also hast du auch so eine Leidenschaft für die Musik zum Beispiel, die damals en vogue war?
Ja, klar. Also das ist auch wirklich was, das mache ich auch jetzt, wie gesagt, wenn ich über die 50er schreibe, jetzt, dann höre ich ganz, ganz viel Musik aus der Zeit und so oder aus den 20ern. Also ich finde immer die Musik, die vermittelt das nochmal, dieses Lebensgefühl.
Und es scheint ja ein generelles Phänomen zu sein mit den 20er Jahren. Also die mögen ja einfach total viele oder es gibt ja auch diese Swing-Partys, wo sich die Leute verkleiden wie in den 20er Jahren und dann dazu tanzen oder es gibt hier in Stuttgart im Osten ja auch, wo man diese ganzen Tänze lernen kann, ob als Paar oder alleine. Oder Anja, du hast erzählt, ne, draußen an einem Museum wird auch getanzt.
Genau, beim Stadtpalais gibt es das. Genau, da gibt es Feste. Ja, da gibt es so ganz feste Termine, musst du mal schauen. Also, weil das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, Joan. Machst du das auch? Also tanzt du zum Beispiel auch? Machst du sowas auch? Lebst du das auch so aus?
Ich muss gestehen, mein Mann tanzt gar nicht. Also der hasst Tanzen. Also ich glaube, wir haben zweimal zusammen getanzt. Und ich habe zwei Kinder. Der Große ist jetzt bald 5. Und der und ich, wir tanzen viel zusammen. Und da schleicht manchmal schon so ein bisschen Charleston-Schritte ein bei mir. Aber er piepst mich dann meistens einfach nur in den Boden und sagt dann, jetzt aber wieder gut, Mama.
Du, aber da kann ich dir echt einen Tipp geben. Also ich habe das, meinem Mann habe ich das tatsächlich zum Geburtstag geschenkt. Einen Tanzkurs. Es gibt so diese Kurztanzkurse, also wo man so in 2 Stunden einfach so die Grundschritte für Swing lernt, eben bei dieser auch sehr, sehr coolen Musik. Mein Mann sagt jetzt auch von sich, dass er jetzt nicht so wahnsinnig gerne tanzt, aber der findet das total spannend.
Aber vielleicht kommt dann auf den Geschmack, man kann sie auch dahin schieben. Ne? Ja. Genau. Oder eben, also im Sommer, wenn es dann vielleicht auch wieder möglich ist, es gibt eben auch in dem Zelt im Höhenpark Killesberg, die veranstalten auch solche Schnupperkurse, wo man einfach hingehen kann zu verschiedenen Tanzarten aus den 20er Jahren. Die sind, glaube ich, sogar umsonst. Also ja.
Steffi, danke für den Tipp. Ich bin dabei.
Ich habe das auch mal in München durch Zufall gesehen, am Odeonsplatz. Ich finde es einfach so schön, da hinzugehen und denen zuzuschauen. Man denkt gleich, man ist irgendwie man wird in diese Zeit zurückversetzt. Ja, die Leute so ausgelassen tanzen und die ziehen sich ja dann auch so ein bisschen in der Art und Weise an. Also es ist schon, verrückt eigentlich.
Aber das Tolle ist tatsächlich, dass ja so wildfremde Menschen da so zusammenkommen. Also jetzt das wahrscheinlich am Killesberg da genauso, weil, mein Mann und ich, wir haben uns daran erinnert, dass wir vor ein paar Jahren, haben wir in San Francisco so einen Zwischenstopp gemacht und sind da auch durch diesen riesengroßen Park, in dem ja auch dann diese großen Museen und so sind. Und dann haben wir von Weitem diese Musik gehört. Und dann habe ich gedacht, sag mal, was ist denn hier los? Machen die jetzt irgendwie eine riesen Party jetzt hier im Park? Und da war genau sowas, Also die verabreden sich da. Wir haben da alles auch gesehen, dass sie sich zu einer bestimmten Zeit halt eben verabreden. Und dann diese irre tolle Musik und dann war plötzlich da alles voll mit lauter Tänzern. Und es war so eine schöne Atmosphäre. Die Kinder standen beide da so, oh, guck mal, die tanzen hier einfach so im Park.
Weil man alles das zusammen. Halt
Musik, und dann ja, diese tolle Musik, ja, das hat so animiert, auch zu mitmachen, ja. Und deswegen haben wir auch gedacht, Mensch, also das müssen wir unbedingt wiederholen.
Früher war das ja nicht so, ne? Also so wie das jetzt bei also uns jetzt ist, also in der heutigen Zeit, wenn das nachgemacht wird, in Anführungszeichen, also dass dann in der Öffentlichkeit getanzt wird, eigentlich ist es eine sehr konträre Zeit, die 20er Jahre. Es hat sich ja alles im Untergrund abgespielt.
Ja, also ich denke, dass wir uns die 20er, so wie wir sie uns heute vorstellen, sie hat mit der Realität nicht so hundertprozentig viel zu tun. Das ist genau wie die Leute in den 20er Jahren teilweise das Kaiserreich so vergöttert haben. Das war irgendwie eine Zeit, der man sich nahe gefühlt hat. Also wir fühlen uns ja heute in 20er vor 100 Jahren irgendwie verbunden, weil die Leute so modern scheinen. Mhm. Aber das ist eine ganz arge Illusion. Auch diese emanzipierte Frau, die wir in den 20ern uns immer denken und jetzt auch Autoren wie ich mit ihren Romanen sicher unterstützen diese Vorstellung, das ist eine Illusion. Die Frauen, klar, wir hatten 1919, das weibliche Wahlrecht ist eingeführt worden und es waren sicher die ersten Schritte in die Emanzipation rein. Aber wenn man auch denkt, 1933 ist der ganze emanzipatorische Spuk ja erstmal wieder vorbei bis in die 60er, dass wenn die Emanzipation tatsächlich so gefußt hätte, die Frauen so emanzipiert gewesen wären, wie wir es denken, dann hätte das ja nicht gleich wieder verschwinden können. Das ist, also das war auch die Kernaussage oder der Kerngrundgedanke meiner Promotion, dass es eine reine Emanzipation der Äußerlichkeiten ist, weil die weibliche Bildung fehlt. Also die Frauen schneiden sich die Haare ab, man konnte sich es war plötzlich wieder möglich oder es war überhaupt möglich, sich zu schminken, die Röcke wurden kürzer und so.
Man konnte Hosen anziehen.
Ja, nee, nicht wirklich.
Auch noch nicht? Okay. Nee, okay.
Also, nee, dann nicht.
Das ist meine Vorstellung, ja.
Ja, also es gab schon Frauen, Marlene Dietrich, Anita Berber und so, die Hosen getragen. Aber ich glaube jetzt, also wir alle drei eher nicht.
Okay.
Was ganz sehr ausgefallen ist. Ich wüsste gar nicht, was man heute machen müsste, was so krass ist.
Das hätte ich das jetzt dich auch wirklich gefragt, was wäre das Pendant für heute? Also um diese Szene sich so ein bisschen so vorzustellen, was müsste man heute dafür tun, ja, damit das so außergewöhnlich wäre, was da ja wenige Frauen sich tatsächlich getraut haben.
Nichts persönlich, weil wir heute einfach sehr viel abgeklärter sind. Also ich finde, wenn man jetzt, also jetzt gerade auch in Berlin, neulich ist jetzt auch schon 2 Jahre her, da war ich in Berlin, da lief eine junge Frau in eine Art Hotpants rum, also es war keine Hotpants mehr, das war im Grunde ein besseres Badehöschen. Da bin ich auf der Straße rum, alle haben geguckt, eigentlich hat keiner groß geguckt, jeder hat mal, aha, okay, ja, von mir aus, wenn es glücklich macht. Und das, also ich glaube, es gibt heute gar nichts mehr, was so,
schocken kann,
schockieren könnte.
Also, ja gut, jetzt ich glaube, wir sind alle da auch ein Stück weit extrem tolerant auch, so dieses einfach leben lassen, was ja auch in Ordnung ist, so dass sich jeder halt einfach verwirklichen kann oder wie auch immer. Ja. Aber ist es das vielleicht auch, also du hast jetzt gerade Berlin erwähnt, ist es das auch dann der Grund, warum bei dir ja auch viele Bücher da in der Ecke spielen?
Ja,
weil einfach in Berlin damals mehr möglich war?
Sicherlich das. Und Berlin war auch damals, also damals speziell eigentlich schon auch so ein bisschen der Nabel Europas, wo alles zusammengekommen ist. Aber auch hier, das ist jetzt gerade Thema von einem Roman, den ich jetzt gerade ab. Es war nicht wirklich so, es war nicht so Multikulti, wie wir es uns vorstellen heute. Sondern zum Beispiel, es gab das Chaos Vaterland, wo man internationale Küche bekam. Also das ist unterschiedliche kleine Restaurants unterteilt gewesen. Da gab es ein amerikanisches Restaurant, wo es dann irgendwie Beefsteak gab, das berühmte Beefsteak. Und dann ein italienisches, wo man Pizza gekriegt hat und so. Und das Schöne ist, also man konnte dann da reingehen und wie eine kleine Reise machen. Aber unten ist das alles in der Zentralküche gekocht worden. Das haben deutsche Köche, haben das in der Zentralküche dann, und das wurde dann nachher oben auf die verschiedenen Etagen verteilt. Also
okay.
Und das ist so für mich ein ganz arger Inbegriff der 20er Jahre, auch dieses,
das scheint nur so.
Es scheint nur so, es scheint so multikulturell. Es scheint, da sind die schwarzen Sänger auf der Bühne und die sind angemalt. Das ist alles, es tut alles nur so. Ja, es war halt, deshalb war es in den 30er Jahren, denke ich, auch möglich, das alles wieder wegzuwischen, wie eben die schwarze Bemalung von den Sängern, dann haben die halt plötzlich wieder nicht mehr auf Englisch gesungen, sondern wieder auf Deutsch.
Ja, wie viel von Babylon Berlin ist denn dann tatsächlich eigentlich so sag jetzt mal echt, ja? Also wie viel würdest du davon tatsächlich dann unterschreiben, dass also es so war? Weil das haben wir ja alle irgendwie vor Augen.
Ja, das ja. Geguckt. Also ich muss sagen, ich finde Babylon Berlin total toll. Also ich liebe auch die Kulissen. Und also ich finde es super. Und also ich stelle mir einfach mal vor, dass es genau so war.
Ich finde, die machen die Kontraste werden da eigentlich auch ganz gut aufgezeigt, hatte ich so das Gefühl. Ne? Also auch eben dieser Untergrund und eben dieser Kontrast zu diesem, also die eine Hauptdarstellerin ist ja eigentlich auch total arm und schmeißt sich dann abends immer nur in ihre feinen Klamöttchen, um dann eben auch Geld zu verdienen, indem sie sich da an reiche Männer verkauft und eben da auch die Nacht durchfeiert. Ja, und das sieht man eben auch, dass ich glaube, ich habe mal in einem Interview von dir gelesen, da wurdest du gefragt, ob du auch gerne in den 20er Jahren gelebt hast. Und du hast, glaube ich, gesagt, du hast es auch verneint, eben aus dem Grund, also weil du auch weißt, was es einfach für schlechte Aspekte gab. Ja, und eben diese, dass wir das alles so verherrlichen im Moment oder in der heutigen Zeit.
Also ich denke, dass Babylon Berlin vielleicht auch ein bisschen, also ich liebe es total, also ich mein, aber es geht, glaube ich, ein bisschen auch ins andere Extrem. Es ist sehr, sehr düster.
Ja,
das aber stimmt. Ich denke, dass es ein sehr realistisches Bild dieser Lebenswelt, dieser Leute gibt, aber nicht unbedingt ein realistisches Bild der 20er Jahre. Ich denke, wenn man in den 20er Jahren in Stuttgart oder jetzt in Ludwigsburg gelebt hat, war es wahrscheinlich jetzt nicht so besonders glamourös.
Das wollte ich auch gerade sagen. Dann merkt man wahrscheinlich nichts von der Glamourosität, also die wir jetzt auch vor Augen haben. Ne? Dann war das wahrscheinlich alles ganz normal. Ja.
Ich denke, da wäre das jetzt... hätte sich das wahrscheinlich nicht so arg viel gegeben wie heute.
Wie du sagst, also wenn man kein besonderes Standing hat oder nicht besonders wohlhabend war, so wie wir das jetzt auch sind, ne, dann wäre es ganz normal gewesen, ganz normales Leben.
Ich denke auch, dass wir drei jetzt gerade in der Zeit wahrscheinlich auch sehr wenig Kontakt mit dieser Halbwelt, mit dem Ringverein.
Ja. Was den Ring vereinen, das müsst ihr mich aufklären.
Verbrechersyndikate in den 20er Jahren.
Okay.
Die waren in so scheinbaren Wohltätigkeitsvereinen organisiert, strukturiert.
Okay.
Aber du hast ja auch gesagt, du hast für deine Bücher und auch eben für deine Promotion, du hast ja viel, viel recherchiert und viel gelesen und viel gesehen. Wenn du jetzt an diese Literatur der 20er Jahre denkst, gibt es da Bücher, wo du sagen würdest, Mensch, also die sind richtig klasse, die muss man unbedingt gelesen haben, wenn man in diese Zeit eintauchen will, mal abgesehen von deinen eigenen Büchern natürlich, klar. Aber weil du tust ja auch dein Übriges dazu, dass man sich in diese Zeit einfach so reinversetzen kann, aber in diese Literatur aus den 20ern, wenn man sich da jetzt mal was rausnimmt, also mal jetzt abgesehen vom großen Gatsby, so meiner Lieblingsbücher. Ich habe ein Exemplar, da habe ich so viele Sätze angestrichen, was ich niemals machen würde in einem Buch sonst, ja. Aber da habe ich es tatsächlich, weil es gibt so wunderbare Sätze in diesem Buch. Aber von dem jetzt mal abgesehen, hast du da irgendwie so mal so ein, zwei, drei Empfehlungen oder so, du sagst, Mensch, also wer das mal lesen will, 20er Jahre, was ist da so geschrieben worden, was müsst ihr unbedingt mal gelesen haben?
Klar, also
ja, damit.
Also was ich ganz, 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 ganz arg süß finde, ist von Lilli Grün, das ist jetzt ist keine so bekannte Autorin, aber deren Bücher sind alle in den 20er Jahren. Lilli Grün, Alles ist Jazz. Ein total süßer Roman über eine Gruppe von jungen Leuten, also die Hauptfigur ist auch eine junge Frau, die versuchen, sich als Kabarettgruppe durchzuschlagen. Es ist unglaublich süß zu lesen, sehr, sehr lustig und also echt also ein ganz, ganz toller Roman aus den 20er Jahren, der auch in den 20er Jahren spielt und auch ein bisschen so, also es ist ein heiterer Roman, aber er beleuchtet auch so diese Schattenseiten dieses Künstlertums. Okay. Und auch diese Abhängigkeit, die diese jungen Frauen teilweise eben von den Männern haben. Dann wirklich ganz, ganz süß, das war eigentlich auch einer der Aufhänger für meine Promotion. Ich war ein hässliches Mädchen, heißt der Roman, von Annemarie Selinko. Er ist heute schwierig zu lesen. Also man kann ihn unglaublich gut lesen, er ist unendlich süß, aber man muss ein bisschen einen Schritt zurück machen und denken, ja, das ist ein alter Roman. Weil es geht um ein junges Mädchen, was eben hübsch wird im Laufe dieses Romans und dann am Ende den Mann kriegt, als sie hübsch genug ist.
Okay, also die hässliche Entlein-Geschichte
genau,
eigentlich.
Also ist genau. Süß geschrieben, dass man es auch heute noch wirklich gut lesen kann.
Und es ist so schwierig zu lesen wegen der Sprache.
Nee, ich empfinde es als schwierig, diese Grundhaltung von jemand muss schön genug sein, um am Ende dann den Mann zu kriegen.
Ach so, okay, ja, klar.
Ein bisschen problematisch aus heutiger Sicht. Aber das Gefühl, die Autorin wusste auch schon so um das Problem, weil sie macht... Er verliebt sich ja dann nicht in ihr Äußeres und er sagt dann am Ende auch, ich kann nicht mehr sagen, ob sie schön ist oder hässlich. Ich liebe sie. Und das ist da natürlich,
oh,
ja.
Ach, schön.
Ja, eine ganz, ganz süße, ganz süße, schöne Liebesgeschichte. Und dann vielleicht noch ein bisschen höhere Literatur wäre von Irmgard Keun. Alles von Irmgard Keun ist super. Also alles, was die in den 20er Jahren, Gilgi, eine von uns, ein Roman über einen Tippfräulein, also eine Sekretärin, die ihren Weg macht. Dann das Kunstseidene Mädchen, auch ein ganz, oh, ja, ganz toller Roman, klar.
Ja.
Und ich überlege gerade noch ein bisschen was. Ja, und Josef Roth ist auch einer meiner absoluten Lieblingsromanautoren aus den 20er Jahren. Brillant, also was der an Adjektiven macht, also wie der das mit den Adjektiven macht. Das ist schon,
das steht hier, ja, da kriegt man richtig Lust jetzt schon, gell? Nur beim, ja, Erzählen.
Genau.
Doch, also Josef Roth. Beim Café unter den Linden kommt auch eine meiner Lieblingsgeschichten von Josef Roth. April, Geschichte einer Liebe, spielt da eine ganz große Rolle zwischen den Hauptfiguren.
Ja, erzähl doch auch noch ein bisschen was über deine Bücher. Also,
das
würde mich auch total interessieren. Also ich glaube, wir spielen ja auch bei deinen zwei, kann man sagen, es sind schon auch Liebesromane, ne? Spielen ja schon starke Frauen auch eine tragende Rolle.
Ja, doch. Es sind eigentlich immer Romane um starke Frauen.
Mhm.
Ich versuche auch eben immer, jetzt gerade beim Die Frauen vom Savignyplatz, die Hauptfigur, also da ist der Konflikt im Grunde, die Hauptfigur hat ihren Mann in einer Wirbelwindromanze geheiratet, sie hat sich rasend in ihn verliebt, weil er so ein toller Typ war. Er ist nur leider furchtbar unzuverlässig. Und das merkt sie aber erst, nachdem sie ihn halt geheiratet hat. Sie haben sich im Krieg kennengelernt und sie will sich Anfang des Romans von ihm scheiden lassen. Oder nein, eigentlich, er will sich von ihr scheiden lassen.
Oh, sowas ging das damals? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche,
ja, aber
ging
das? Ja, das ist das Problem.
Ja, okay.
Er will sich von ihr scheiden lassen und sie findet ihn eigentlich auch beschissen und würde sich eigentlich auch gerne von ihm scheiden lassen. Sie will aber einen Buchladen aufmachen. Und das kann sie nur mit Einwilligung ihres Mannes. Oder sie hat die Einwilligung ihres Vaters dafür. Und der Vater wird sie ihr nie geben. Und deshalb kann sie die Scheidung nicht einwilligen.
Oh,
sie braucht ja seine Einwilligung, damit sie den Buchladen aufmachen kann. Und das ist ja der Aufhänger für diesen Roman. Oder auch für diese Annäherung wieder innerhalb dieser Ehe. Und das ist aber gerade auch eben so ein Problem, was die Frauen damals hatten. Sie die Erlaubnis ihrer Männer gebraucht. Das ist schon fürs Konto.
Kann man sich nicht vorstellen, ja.
Nee, aber gerade deshalb ja toll, dass du das thematisierst in so einem Roman, in dieser Geschichte, weil das ist wie Steffi auch sagt, das kann man sich gar nicht heute mehr, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen.
Also zumindest hier bei uns. Ja. Bist du, die spielen ja auch in Berlin alle, bist du oft dort gewesen oder hast du auch familiäre Verbindungen nach Berlin?
Meine Oma hat ganz früher in Berlin. Aber jetzt bin ich einfach sehr, sehr oft in Berlin. Ich finde Berlin wunderschön, auch wenn es furchtbar hässlich ist. Diesen Wahnsinnsflair.
Das sagen ja viele, ne, dass es wieder so dieses, eben, was es in den 20er Jahren ja war, also dieser Melting Pot einfach, ja, dieses künstlerische, dieser Alarmzustand, dass das jetzt wieder so da ist, nicht kommt, kann man nicht sagen, weil es ist ja schon wieder
immer
seit
einigen Jahren. Gewesen so.
Genau. Ja, ja, mehr oder weniger, genau. Genau, also mehr oder weniger losgelassen, ja, wenn man so an diese Trennung auch von Berlin denkt. Aber tatsächlich ist es der Ort, wo sich ja einfach viele tatsächlich einfach verwirklichen können und einfach mal ausprobieren auch. Also ohne lange drüber nachzudenken, einfach mal machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre in Berlin tatsächlich.
Ja.
Also kann ich auch verstehen, ja. Geht mir auch immer so, wenn ich da bin, in meiner alten Heimat.
Wirklich, es ist so schön, auch die Buchläden.
Das Individuelle einfach, ja.
Ja.
Ja. Wenn man aus so einer Stadt wie Stuttgart kommt oder Ludwigsburg oder so, ja, da ist der Kontrast einfach super groß. Ne? Ja,
aber ich freue mich dann auch immer, wenn ich wieder daheim bin,
weil
ich irgendwie total schön finde.
Das stimmt, ja. Und du hast auch noch zwei Krimis geschrieben. Das waren deine ersten Werke, wenn ich richtig bin. Übrigens alle bei ATB erschienen. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Stimmt, ich bin immer bei Aufbau, wenn ich nicht bei Digital Publishers bin.
Ja, sehr gut. Also Krimis waren deine ersten und ist das eigentlich so dein Lieblingsgenre oder bist du da ganz offen? Also natürlich neben dem historischen, wie du gesagt hast ganz am Anfang.
Ich glaube, mein Lieblingsgenre ist die Liebe.
Die Liebe, okay.
Also auch bei den Krimis, jetzt auch bei euch ist ja auch das feine Fräulein, ist ja auch ein Krimi. Aber es geht eigentlich immer um die Liebe, auch in den Krimis.
Ja.
Ich versteigere mich jetzt hier zu der Aussage, dass auch in Krimis, also außer wenn man hat einen Psychopathen, immer um die Liebe geht und notfalls um die Liebe zum Geld.
Es spielt immer mit einer Rolle, ja, und dann noch irgendwie ein kleiner Nebenstrang. Aber na klar, da sind einfach die Emotionen, die mitgetragen werden, ne? Über was denn sonst auch, ja.
Ja, vielleicht verrätst du uns ja jetzt, wenn wir schon so eine Reise durch die Genres gemacht haben, du schreibst jetzt bestimmt gerade an etwas. Ja. Kannst du zum Schluss uns sagen, an was vielleicht? Darfst du schon ein bisschen was verraten, in welche Richtung das geht?
Ja, also ganz frisch habe ich jetzt gerade am Montag eine Kurzgeschichte abgegeben, die erscheint bei Aufbau in einer Weihnachtsanthologie, spielt auch wieder in den 20er Jahren und es geht ein bisschen um Charles Dickens Weihnachtsgeschichte.
Oh.
Und ja, die Vorgeschichte dafür ist übrigens beim Feinen Fräulein. Da lesen die auch schon die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte und ja, also hängt ein bisschen damit zusammen, mein Fräulein, aber nur gar nicht.
Nein. Aber eine schöne Verbindung, ja.
Jetzt bin ich gerade am letzten Schliff für nächstes Frühjahr. Erscheint auch bei ATB, es hat aber noch keinen Veröffentlichungstitel. Wieder eine Liebesgeschichte, diesmal im Kosmetiksalon. Also es geht so ein bisschen um Kosmetik und auch gerade das zentrale Thema wird eben sein, dieses, das ist in den 20ern sehr vieles nur so scheint. Eher mehr Schein als Sein, dieses Unwahre und auch bisschen dieses in Berlin, ja, dieses Unrealistische. Die unrealistischen Erwartungen, mit denen die Leute auch nach Berlin kommen, die Künstler. Und es geht es ja auch ein Thema, was mich sehr viel beschäftigt, eben auch gerade um diesen Konflikt zwischen Kunst und Kommerz. Wahre Kunst oder wahre Kunst.
Okay, verstehe. Ja.
Okay, und das Buch wird voraussichtlich im Frühjahr nächstes Jahr erscheinen.
Februar oder März.
Okay. Wir sind gespannt, Joan. Wir sind sehr gespannt auf das, was da kommt. Auf jeden Fall klingt das alles so nach einer tollen Reise in diese Zeit. Und ich glaube, wenn wir da alle ein bisschen mehr dazu wissen wollen, dann greifen wir einfach am besten zu deinen Büchern.
Genau. Ja.
Wir werden alle bei uns verlinken, auch auf der Homepage nochmal, auch deine Tipps, die du uns gegeben hast.
Und auch nochmal unseren Roman, der bei dp erschien, Mord im Mina Haus. Genau, der kommt auch demnächst als Hörbuch. Aus genau. Bei DP Audiobooks können wir auch alles sehr empfehlen. Ist auch ein Cozy Crime, natürlich auch mit einer Liebesgeschichte, der in
spielt
Kairo
in den 20er Jahren.
20er
Jahre. In Kairo. Mord im Mina-Haus heißt der. Ja, dann sagen wir jetzt einfach mal vielen Dank für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich finde es total
danke für deine Zeit, ja.
Genau, und wir haben ganz viel über die 20er Jahre von dir erfahren. Ich bin jetzt noch neugieriger, als ich es eh schon war. Du hast mit ganz vielen Sachen aufgeräumt, ganz viel richtig gerückt und ja, ich stürze mich jetzt einfach ins Lesen, genau.
Ah, ich dachte in den Gatsby mit Robert Redford.
Oh, oder das, ja, da sagst du was, genau, weil die Verfilmung ist ja eh total
das ist die beste.
Schön. Also, ja, finde ich auch. Definitiv
besser als die mit Leonardo DiCaprio.
Ja, das finde ich auch. Ja, also mal gucken, was unsere Hörer dazu zu sagen haben, welche vielleicht Version sie besser finden.
Ich kenne nur den mit Leonardo DiCaprio leider.
Oh, bitte.
Oh. Hey. Habe ich auch was aufzuholen.
Ja, der Steffi, unbedingt.
Das ist viel schöner.
Das stimmt, finde ich auch. Oh Mensch, ja. Hey. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und bis bald. Tschüss vom Buchklaus. Bye, bye. Yeah.